AM, 26 Jahre alt, befand sich am 18. Dezember vor der Kathedrale in Temeswar. Er erinnert sich.
Wir waren stehen geblieben, um zu sehen, was weiter passieren würde, und nahmen mit der Menge an der Demonstration teil. Es wurden Losungen gerufen wie "Nieder mit Ceausescu", "Nieder mit dem Diktator" und so weiter. Sie begannen um etwa 18.30 Uhr zu schießen und wir flogen in das Treppenhaus eines Wohnblocks. Sie sagten uns, wir sollten mit den Händen im Nacken herauskommen. Als wir der Reihe nach einzeln aus dem Block herauskamen, prügelten sie uns mit Händen und Füßen. Sie schlugen auf uns ein, wo sie uns nur erwischten. Sie luden uns in einem Laster mit Plane und brachten uns zum Gefängnis, wo sie Jungen und Mädchen brennten.
Seither ist er einem schwer krank. Er wacht nachts aus dem Schlaf auf und sieht sie alle um sich herum. Sie fragen ihn, ob es ihm schlecht geht.
Am gleichen Abend wurde im Süden der Stadt eine Frau erschossen. Sie erschossen sie und überfuhren sie nachher mit dem Panzer.
MK war im Dezember 1989 42 Jahre alt. Am Morgen des 17. Dezember war er gegen 6 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen.
Im Unterschied zu anderen Sonntagen entschloss ich mich, meine Frau schlafen zu lassen und einkaufen zu gehen, denn damals fand man keine Lebensmittel und am Sonntagmorgen gab es eher eine Möglichkeit, etwas zu finden, wenn man Schlange stand. Ich ging einkaufen und stand an der Reihe um Eier und Käse und überraschenderweise konnte man an diesem Morgen alles bekommen. Weil in dieser Nacht die Revolution ausgebrochen war, hatten die Lebensmittellieferanten alles Mögliche in die Lebensmittelgeschäfte gebracht, nur damit die Leute nicht weiter demonstrierten. In der Schlange erfuhr ich, was in der Nacht des 16. passiert war, als in allen Teilen Temeswars demonstriert wurde. Als ich zu Hause angekommen war, schlief meine Frau noch. Es war kurz nach 7. Schließlich hörte sie mich, wachte auf und ich erzählte ihr, wovon die Rede war. Sie war auch sehr froh.
Wenn du so froh bist, bin auch ich froh, denn es wird sich etwas ändern und es wird uns auch besser gehen.
Wir hatten 3 Kinder und es war schwer, von den 2 niedrigen Gehältern zu leben. Wir gingen auf den Mariaplatz. Die Leute waren auf der Straße gekommen, um zu sehen, was los war. So kamen immer mehr Menschen zusammen. Am Mariaplatz waren alle Schaufenster eingeschlagen. Ich, meine Frau und unser Kind gingen auch in eine Gruppe, die begonnen hatte, Losungen zu rufen. Für uns war es ein großer Sieg, weil man frei war zu rufen, was man wollte. Ich trug das Kind auf den Schultern, es lief zusammen mit uns. Freiheit, Freiheit. Es war 3 Jahre alt. Meine Frau ging nach Hause und ich ging zusammen mit den Demonstranten in Richtung Kreisparteikomitee.
Dort standen Militärautos, Wasserpanzer, Soldaten mit den Bajonetten auf uns gerichtet. Frauen und Kinder waren bereit, nach vorne zu kommen, weil wir uns dachten, dass die Soldaten und die Milizmänner nicht auf Frauen und Kinder einschlagen würden. Die Losungen hatten keine Wirkung, denn die Soldaten hatten Befehl bekommen, einzugreifen. Sie kamen auf uns zu und aus den Wasserpanzern schossen Wasserstrahlen auf uns. In dem Augenblick wurde die Gruppe in 2 geteilt. Die Jugendlichen, die mutiger waren, griffen die Autos an und die Soldaten liefen weg. Es dauerte nicht länger als 1 Minute und die Autos waren zerstört. Die, die noch in den Autos waren, wurden mit Gewalt herausgezerrt und gezwungen, sich zurückzuziehen. Alle Reifen der Autos wurden in Brand gesetzt.
Die Bevölkerung bewegte sich in Richtung Kreiskomitee, weil sich die Chefs dorthin zurückgezogen hatten und weil sich dort auch die Armee neu gruppierte. Man schlug die Fenster ein, dann wurden die vorderen Tore geöffnet. Die Demonstranten nahmen das Gebäude ein. Im ersten Stock erschien eine junge Frau mit einer Fahne, aus der das sozialistische Wappen herausgeschnitten wurde. Die Einsatztruppen hatten sich neu gruppiert und kamen massiv von allen Seiten. Die Demonstranten haben sich zurückgezogen und die, die im Gebäude gefasst wurden, hatte man verhaftet. Ich kann mich erinnern, dass einer der Demonstranten voller Blut war und kauerte. Die Soldaten hoben ihn nicht auf. Und auch uns ließen sie das nicht tun.
Danach ging ich nach Hause. Ich wohnte in der Girokuli-Straße. Jetzt heißt sie Märtyrerstraße. Ich traf meine Frau beim Kartoffelschälen an. Die Suppe war schon fertig. Ich sagte ihr, dass ich zurückgehen wollte, dass ich keine Geduld mehr hatte, bis das Essen gekocht war. In der Zwischenzeit war ein Kollege vorbeigekommen. Wir erzählten darüber, was in der Stadt passierte. Er meinte, er würde mit mir kommen. Als sie sah, wie eilig es hatte, sagte meine Frau, dass sie mich nicht alleine gehen lassen würde und auch mitgehe. Die Kartoffeln blieben so im Topf. Es hat sie keiner mehr gekocht. Ich ging wieder in die Stadt, zusammen mit meiner Frau. Der Junge blieb diesmal mit seinen Schwestern zu Hause. Die Älteste war 11.
Wir gingen auf den Freiheitsplatz, von wo man Schüsse hörte. Man schoss mit echten Kugeln, doch das wussten wir nicht. Die Soldaten hielten uns an und sagten uns, dass wir weitergehen müssten, da sie sonst auf uns schießen würden. Als wir sahen, dass wir uns mit dem Tod drohten, kehrten wir zurück. Vor der Kathedrale war es voller Demonstranten, die keine Losungen mehr riefen, da man schon mit Kugeln schoss. Es gab massive Brandstellen. Am Opernplatz standen 3 Geschäfte in Flammen.
Dann wurde die Entscheidung getroffen, in Richtung Studentenviertel zu gehen, um die Studenten mitzunehmen. Wir riefen, Studenten, kommt mit uns. Wir ermutigten sie, aus den Wohnheimen herauszukommen, aber viele waren schon nach Hause gefahren, denn aufgrund einer Bestimmung im letzten Moment hatten sie früher als sonst Ferien bekommen. Von oben wurden wir während unseres ganzen Weges von einem Helikopter verfolgt, der bedrohlicherweise ganz tief, ganz nah zu uns flog. Die Leute erschraken aber nicht, der Mut war riesig. Wir wussten nicht, dass am Freiheitsplatz bereits Leute gestorben waren, dass in anderen Stadtteilen schon geschossen wurde.
Meine Frau und ich gingen Arm in Arm. Die Menge ging wieder auf das Zentrum zu und meine Frau sagte mir, wäre es nicht besser, nach Hause zu gehen? Wahrscheinlich dachte sie daran, dass sie 3 Kinder zu Hause hatte. Aber ich sagte ihr, dass ich trotzdem schauen ginge, was passierte, denn ich konnte diese ganze Demonstration nicht aufgeben. Dann beschloss sie, mir zu folgen. Bei der Deutschlandbrücke gingen alle Lichter aus. Wir gingen durch die Dunkelheit voran. Auf der Brücke gab es Ordnungskräfte, 2 Panzer und ein Militärauto, die den Weg versperrten. Wir begannen wieder zu rufen, ohne Gewalt, Soldaten, wen beschützt ihr? Die Armee ist mit uns, aber sie begannen zu schießen, diesmal nicht mehr mit Platzpatronen.
Ohne jegliche Warnung schossen sie auf die Menge. Wir kamen nicht drauf, dass in die Demonstranten geschossen wurde, bis die ersten 10 Reihen gestürzt waren. Wir blieben ohne Deckung. Wir sahen, wie Funken von den Pflastersteinen abprallten.
Wir waren irgendwo auf dem Gehsteig und meine erste Geste war, meine Frau zu nehmen und uns an die Betonpfosten des Zaunes recht zu drücken. Aber in dem Augenblick, als ich zum Zaun hastete, fiel meine Frau und hielt sich an meinem Arm fest. Ich beugte mich über sie und fragte, wo hat es dich getroffen? Und sie antwortete, ich weiß es nicht. Und sie sagte mir noch etwas. Sie sagte, du hast mich hierher gebracht. Ich versuchte ihr zu helfen. Ich fand ihre Wunde am Rücken, von wo Blut floss. Ich zog mein Unterhemd aus und verband sie damit. Aber sie bewegte sich nicht mehr. Es waren viele Verwundete dort. Man hörte Schreie.
Sie schossen noch eine halbe Minute, danach hörten sie auf. Jugendliche halfen den Verletzten. Wer als Verwundeter oder Toter das Glück hatte, mit einem Freund, einer Freundin, mit Mann oder Frau zu sein, wurde genommen und auf den Pervan Boulevard geschleppt, wo Privatautos gezwungen wurden, Verwundete mitzunehmen.
In 5 Minuten erschienen sonderbarerweise auch die Rettungswagen. In einem dieser Wagen brachte auch ich meine Frau ins Krankenhaus, in meinen Armen, neben den Fahrer. Ich hoffte, dass sie noch am Leben war. Ich spürte noch die Wärme ihres Körpers. Ich bat dort einen Arzt, ihr zu helfen. Er sagte mir, dass ich am nächsten Morgen kommen sollte. Um 8 Uhr am Abend ging ich nach Hause. Ich wohnte in der Nähe des Krankenhauses. Ich verständigte schnell die Verwandten im Dorf, damit sie kommen und mir helfen, eine christliche Beerdigung zu machen. Sie kamen schnell, aber eine Woche lang, bis zum 22. Dezember, durften wir nicht in das Leichenschauhaus des Krankenhauses.
Die Verwandten fuhren weg und der Mann erfuhr nachträglich, dass seine Frau nach Bukarest gebracht und eingeäschert worden war.
Ich bedauere sehr, dass sich die Ideale meiner Frau durch die Revolution nicht verwirklicht haben. Die Märtyrer der Revolution sind vergessen worden. Die Waisenkinder der Revolution sind ebenfalls vergessen worden. Ich habe große Hoffnungen gehabt, dass die Wahrheit gesagt und Gerechtigkeit gemacht werden wird, aber bisher sind es nur Hoffnungen geblieben. Sie wurde nach Bukarest gebracht und im Krematorium eingeäschert. Dies war der Befehl, den Elena Ceausescu erteilt hatte, damit die Toten als vermisst erklärt werden, weil sie über die Grenze geflohen wären. Auf diese Weise, wenn Ceausescu gewonnen hätte, hätte man nicht zugegeben, dass jemand sie getötet hätte, sondern man hätte gesagt, dass sie geflohen waren. Meine Frau wurde zur Märtyrerin erklärt.
In der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember konnte der Mann nicht schlafen, da er bis 4:30 morgens Schüsse hörte, die auf der Girokuli-Straße fielen. Auf einmal begann ein riesiger Sturm, wie im Hochsommer, mit Blitz und Donner. Es fiel ein heftiger Regen, der das ganze, in dieser Nacht auf den Straßen Temeswars vergossene Blut wegwusch.